Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk und der Road to Liefern. Wie immer gilt, wer ist denn eigentlich mit mir dabei hier?
Ja, wer ist wohl dabei? Daniel ist mit dabei.
Ich vertrete heute Sascha, ne? Spontan, ne? Sascha sitzt im Flieger nach Hawaii. Nee, ich weiß nicht wohin, aber...
Hawaii!
Ich weiß nicht wohin. Wohin ist er unterwegs, weißt du? Ich
muss auch bei den Berliner Wasserbetrieben anfangen, dann fliegt man nach Hawaii.
Benni, weißt du wirklich, wo er jetzt gelandet ist? Also wo er jetzt gerade hinfliegt? Nee.
Ich dachte, er war auf den Kanaren, aber das ist auch warm genug. Ja, also Sascha, wenn du das jetzt hier hörst, du hörst es ja dann später, du hörst die Folge ja an. Wir grüßen dich und wir lieben dich. Ne?
Hey, sind die Kanaren eigentlich das Hawaii Europas? Kann man das so sagen?
Keine Ahnung. Also das ist schon tief drin.
Okay, lassen
aber
wir das.
Ist ja auch egal. Naja, zum
Umwelt. Aber in München ist auch schön.
München ist auch schön, genau. Leute, ihr habt übrigens euch alle gemeldet, ne? Wir haben jetzt schon über die Maßen, wir haben jetzt schon, glaube ich, 8 IFAT bayerischen Abendkarten reserviert. Die Svetlana haben wir auch noch mit an unseren Tisch geholt. Und jetzt, wenn ich das erzähle, will natürlich unser Gast vielleicht nachher auch noch dabei sein. Muss mal gucken. Wir freuen uns natürlich auf alle, die sich gemeldet haben und uns vielleicht auch auf der IFAT nachher besuchen. Was es Neues zu berichten gibt, ist vielleicht noch ganz am Anfang. Daniel, was haben wir besorgt?
Ich habe damals immer auf RTL, ne, die Camper geguckt, ne, und seitdem habe ich einen großen Traum, ne. Ich will immer schon mal mit dir in einem Wohnmobil schlafen.
Was haben wir gemacht? Wir haben uns ein Wohnmobil besorgt.
Genau.
Alter, Daniel, wir haben ein Wohnmobil, 4 Plätze, 2 sind noch frei. Also wer mit uns auf der IFAT auf dem Wohnmobilparkplatz übernachten will, ich weiß ja nicht, wer da, sagt mal, wenn ihr das hört und ihr übernachtet auch mit eurem Wohnmobil da, schreibt uns, wir machen Wohnmobilparty mit Grill oder so. Vom Wohnmobil. Ja. Ich habe noch nie im Wohnmobil übernachtet, Daniel, das ist eine echte Party.
Ich auch.
Und zwei,
ich auch
Plätze, nicht. Zwei Plätze haben wir immer frei. Leute, wenn irgendwelche Fans bei uns mit übernachten wollen, dann meldet euch bei uns spontan, dann klappt das vielleicht. Ich bin ja gespannt, ob sich jemand traut. Also Leute, der Road to Liefern, wir sind voll dabei. Also wir schauen mal, also diesmal nicht zum Hotel, wir sind die ganze Woche auf dem Wohnmobilparkplatz auch anzutreffen abends. Das ist ein rotes, wie heißt das Ding? Warte mal kurz, ich sag mal schnell, das heißt rot.
Ich dachte wenigstens schwarz-gelb.
Das heißt 540, könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt.
Klaus, das so hat man Ding nicht gehört, sag mal. Da können
zwei gerade und zwei quer schlafen irgendwie. Clever 540. In Rot heißt das Ding. Also könnt ihr mal googeln.
Ist das wirklich
also
rot?
Also ist jetzt im Bus, ne? Das ist rot, ja.
Krass.
Also von daher. Ja, und wie kommen wir jetzt zu unserem Thema? Wie können wir jetzt die Überleitung machen, Daniel? Ich weiß auch nicht so genau.
Doch, ich weiß warum.
Leite mal
weißt
du über
warum? Wir brauchen doch, da
clever. Auf jeden clever. Fall eine clevere Überleitung. Eine clevere Überleitung brauchen wir jetzt.
Also die Überleitung ist ja, in so einem Wohnmobil ist es ja schlecht. Du hast ja keinen wirklichen Trinkwasseranschluss. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir da fließend Wasser?
Okay, die Überleitung ist nicht so clever, aber clever heißt das Wohnmobil. So, also leiten wir über unser heutiges Thema als Wasserwiederverwendung.
Water ja, Reuse. Das ist es doch. Wir nicht unser Wasser wieder, was wir da produzieren, nicht? Okay, alles klar.
Okay, also eigentlich dumme Überleitung, aber wir holen unseren Gast dazu.
Ja.
Okay, dann machen wir weiter. Also, clevere Überleitung, Daniel, total clever, zum Wasserwiederverwendung ist heute unser Thema. Da haben wir eine Studienkollegin von mir eingeladen, und zwar die Susanne. Und Susanne, ich kann mich noch genau erinnern, als wir uns kennengelernt haben, ich war totaler Gentleman, oder?
Unbedingt. Erzähl mal. Unbedingt. Soll ich es wirklich erzählen? Möchtest du es wirklich nochmal hören? Wir haben uns kennengelernt. Das erste Zusammentreffen war Klaus der Meinung, ich bin die Assistentin und er hat irgendwie nach Essen oder Trinken gesucht und ich habe mir gedacht, boah, ey, ich bin ja eigentlich zum Studieren hier, nicht zum Bedienen von anderen. Aber am Ende
ich habe einfach gedacht, du bist Assistentin vom Professor, habe ich gedacht und ja. Also stell dich mal vor, wer bist du, wo kommst du her, wo waren wir zusammen studieren, das interessieren die Leute jetzt vielleicht und erzähl mal ein bisschen was zu dir.
Ja, mein Name ist Susanne, ich bin im Moment bei den Stadtwerken Bad Oeynhausen beschäftigt. Ich habe ungefähr 10 Jahren in Weimar studiert mit dem Klaus zusammen. Oder streng genommen hatten wir nur ein einziges Modul zusammen, Wasserversorgung. Für mich war das der Einstieg und ich glaube, bei dir war es ein Teil deiner Vertiefungsrichtung. Ich habe ja dann mehr so Gewässergeschichten gemacht Zu dem Zeitpunkt habe ich in der Wasserversorgung wie auch auf der Kläranlage gearbeitet und habe dadurch natürlich den Vorteil, dass ich so beide Seiten kenne. Einerseits die Abwasserentsorgung, andererseits aber auch die Wasserversorgung. Und jetzt bin ich seit ungefähr 5 Jahren in Bad Oeynhausen und arbeite ausschließlich für die Wasserversorgung. Aber seit ungefähr einem Jahr arbeiten wir in Bad Oeynhausen gemeinsam mit den Abwasserleuten an einem Water Reuse-Projekt.
Mhm. Ja, also Susanne Brandt ist dein Name?
Genau, Susanne Brandt.
Susanne Brandt mit Nachnamen. Und du warst ja vorher auch schon bei ein paar anderen Treibern auch schon tätig. Da haben wir, glaube ich, Stadtwerke Schwalmstadt war das, ne?
Genau, Stadtwerke Schwalmstadt. Da habe ich auch Trinkwasserversorgung betreut und unter anderem eben auch die Abwasserentsorgung. Vorher war ich bei der Stadt Kirchheim, das ist auch in Hessen. Da ging es dann um den Kanalbau vorrangig. Ganz ursprünglich komme ich aus der Planung. Das ist jetzt vielleicht eine bisschen witzige Reihenfolge, so rückwärts. Aber naja, man kann es auch mal andersrum machen.
Und also hallo Susanne, auch von meiner Seite aus. Ne? Wir haben uns mal im Vorgespräch, ne, sind wir ja schon über diese lustige Anekdote mit Klaus gestolpert. Genau. Erzähl mal, also jetzt, du bist jetzt einmal den Weg rückwärts gegangen, ne? Aber lass uns den Weg nochmal chronologisch, du warst da vorher in der Planung tätig. Was hast du da genau gemacht? Also wenn du jetzt anfänglich dein Berufsleben betrachtest, was hast du da gemacht?
Ich habe ganz ursprünglich was ganz anderes gemacht. Ich habe konstruktiven Ingenieurbau studiert und mit der Vertiefungsrichtung Stahlbau, Holzbau, Statik. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, unter den Erdboden zu buddeln. Und dadurch bin ich eigentlich durch Zufall in diese Schiene geraten, weil ich eine Halbtagsstelle gesucht habe. Und Ingenieure werden jetzt eher so ganztags gesucht und Teilzeitstellen gibt es nicht. Und da gab es plötzlich ein Planungsbüro, das hat Tiefbaumaßnahmen betreut, ganz klein. Und die hatten zu viel zu tun für einen Ingenieur und zu wenig für zwei. Und das war für mich total perfekt. Meine Kinder waren klein und ich habe dann Kanalbaumaßnahmen betreut, Erschließungsmaßnahmen und auch Regenwasserbewirtschaftungskonzepte entwickelt. Und einige Jahre gearbeitet, bis 2010, bis Anfang 2010. Und dann bin ich in die kommunale Schiene gewechselt und habe über Kanalbau begonnen, auch Straßenbau betreut, verschiedene andere Sachen, Grünflächen, Spielplätze, pipapo. Und bin dann, ich habe immer mehr zu meinem Aufgabenspektrum dazugekommen. Dann kam die Wasserversorgung, Kläranlage. Jetzt mittlerweile ist es so, ich arbeite nur noch in der Wasserversorgung, betreue aber bei den Stadtwerken Bad Oeynhausen den Themenschwerpunkt Innovationen. Und Innovationen, das ist erstmal so sehr global, aber der Vorteil ist einfach, man kann unternehmensübergreifend in alle Richtungen gucken und aus diesen verschiedenen Blickwinkeln ist dann natürlich auch ein Water Reuse-Projekt entstanden, weil die Kläranlage Bad Oeynhausen die Grundlage bietet mit einer neuen vierten Reinigungsstufe und das Wasserversorgungsumfeld von Bad Oeynhausen die Erfordernis hat, dass wir alternative Möglichkeiten suchen, denn wir gehören zu diesen Regionen, die insbesondere im Sommer 2022 auch unter extremer Trockenheit gelitten haben, muss man sagen. Wir haben eine Trinkwasserampel schon seit Jahren und wir mussten in 2022 dann auch eine Verordnung erlassen, wonach gewisse Gebräuche von Trinkwasser eingeschränkt wurden und auch am Ende unter Ordnungswidrigkeitstatbeständen gelaufen sind.
Das ist super interessant. Mich würde noch mal ein Thema interessieren, wo du gerade schnell rübergegangen bist. Du bist ja damals vom Planungsbüro in die kommunale Schiene gewechselt. Warum? Also kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie du damals empfunden hast, warum du dich auch dafür entschieden hast, wie damals deine Beweggründe waren?
Oh, die hatten überhaupt nichts mit beruflichen Hintergründen zu tun. Ich hatte zwei kleine Kinder, war alleinerziehend und musste ganztags arbeiten. Und das war die einzige Möglichkeit, das alles unter einen Hut zu kriegen.
Und hast du denn damals auch schon in der Region gewohnt, wo du dann hingegangen bist? Oder wie war das?
Nein, ich bin von Hamburg nach Hessen umgezogen, weil meine Schwester da in der Nähe war und ich einfach auch ein soziales Umfeld gebraucht habe. Und für mich waren eigentlich nur zwei Optionen, entweder in Hamburg bleiben, da habe ich Freunde gehabt, die mich auch unterstützt haben, oder eben mit zur Familie ziehen.
Okay, Und dann bist du praktisch das erste Mal an die kommunale Schiene gekommen. Das hatte ja Klaus auch gerade gesagt. Ihr hattet euch davor schon vor Bad Oeynhausen woanders kennengelernt. Und dann bist du ja wiederum jetzt nach Bad Oeynhausen gegangen. Und wie ist das beruflich gekommen?
Ja, der Hintergrund ist, in Schwalmstadt war der Stadtwerk war ein Eigenbetrieb. Das wurde dann rekommunalisiert und damit war das Stadtwerk als solches nicht mehr existent und die einzelnen Bereiche wurden dann in die Kommune eingegliedert wieder. Und ja. Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich suche jetzt eine neue Herausforderung. Und da kam das Angebot aus Bad Oeynhausen gerade recht. Es hat auch zeitlich gut gepasst. Meine Kinder waren dann alle mit der Schule fertig und jeder wollte irgendwo anders hin. Und dann habe ich gedacht, prima, dann kann ich ja auch woanders hin. Und mein Sohn, der hat netterweise gesagt, ach Mama, jetzt ziehen wir alle auseinander.
Okay.
Ja.
Und jetzt bist du praktisch... Ist das jetzt eigentlich Bad Oeynhausen? Ist das jetzt direkt in der Kommune oder ist das auch ein Eigenbetrieb? Oder?
Wir sind jetzt als Stadtwerke eine AÖR.
Ah, okay.
Das ist nicht so eine gängige Unternehmensform für ein Stadtwerk, aber es ist auch nicht unüblich.
Okay. Ich habe gerade mal auf der Landkarte geguckt, wo Schwalmstadt liegt, ne? Und Bad Oeynhausen, ne?
Ja, 200 Kilometer mit dem Auto, 300 Kilometer mit dem Fahrrad, Weserlinks fährt.
War das ironisch gemeint von dir jetzt gerade, dass du da begeistert bist, dass ihr alle woanders wohnt?
Nee, das war nicht ironisch, das ist einfach eine Tatsache. Also es ist ja normalerweise so, wenn man zu Hause ist und die Kinder flügge werden, dann ziehen die Kinder aus. Ne? Und die Eltern, die bleiben da, wo sie sind. Und bei uns war dieser besondere Umstand, wo dann mein Sohn gesagt hat, wir ziehen auseinander, weil hier alle weggezogen sind. Also der Standort Schwalmstadt ist quasi auch gelöst worden, weil ich passend eine andere Arbeit hatte. Meine Tochter, die war dann schon zum Studieren und er war mit der Schule fertig und wollte dann auch quasi in die Welt hinaus. Und dann sind wir tatsächlich auseinandergezogen. Eine eher ungewöhnliche Konstellation, würde ich sagen.
Ja, und wie lange bist du jetzt schon in Bad Oeynhausen? Das habe ich mir jetzt, glaube ich, nicht gemerkt.
Ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt.
Okay, gut, okay. Erzähl mal, wie lange bist du schon da?
Seit 2019 bin ich in Bad Oeynhausen und angefangen Mitte 2019 habe ich dort die Tätigkeit und umgezogen. Also wirklich, dass ich mit einem Haushalt in Bad Oeynhausen war, das war Ende 2019 dazwischen. War es immer noch Fahrerei, Schwalmstadt, Bad Oeynhausen hin und her am Wochenende mit zwei Haushalten und
krass. Ja. Und okay, dann bist du schon fast 5 Jahre da oder schon 5 Jahre da. Und bist du da direkt in dieser Innovationsabteilung gestartet oder wie ist das Ganze entstanden?
Nein, ich habe angefangen als Leiterin der Wasserversorgung und die Dinge haben sich dann auch so entwickelt durch die regionalen Bedingungen sind dann einfach Erfordernisse entstanden. Und irgendwann kommt man zu dem Schluss, es muss einer dafür da sein, sich um Innovationen zu kümmern, denn sonst kommen die einzelnen Geschäftsbereiche gar nicht zusammen. Das ist ja so, jede Abteilung arbeitet für sich. Man informiert sich über Dinge, aber gemeinsame Projekte sind eher seltener. Und ich glaube, das ist im kommunalen Umfeld generell eher selten. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich, ja, ich würde sagen, es hat sich so entwickelt, diese Idee. Und unser Vorstand, der steht auch hinter solchen Ideen und ist auch sehr interessiert daran, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und insofern habe ich offene Türen eingelaufen. Und dieses Brauchwasserprojekt ist auch tatsächlich auf zwei Seiten entstanden. Die Kläranlage hat quasi parallel über das Thema Abwasseraufbereitung nachgedacht und ich habe darüber nachgedacht, wie bekomme ich denn eine alternative Ressource, um die Trinkwasserbedarfe zu senken. Einfach eine Substitution.
Vielleicht kann man das mal, Susanne, vielleicht ordnen wir das mal ein bisschen, weil wir sind ja Abwasserleute und du musst uns jetzt von der Trinkwasserseite mal ein bisschen abholen, was die Erfordernisse sind. Also, wir haben ja heute das Thema Water Reuse. Es gibt da jetzt ein Forschungsprojekt dazu, da kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt mal vielleicht diese Hintergründe. Also, wir haben ja Brauchwasser, das benutzen wir auf den Kläranlagen auch gerne. Das ist ja bekannt. Das kennen auch viele hier. Also, dass man das Wasser quasi zum Abspritzen von Maschinen benutzt, ein bisschen hygienisiert oder dann auch mit FFP2-Masken sich dann schützt. Das haben wir ja schon öfter. Und dieses Brauchwasser kann man ja dann vielleicht auch noch für andere Sachen verwenden. Das ist ja schon mit der vierten Reinigungsstufe ein Thema, was auch unser Gast Svetlana Schölzel ja auch schon öfter angesprochen hat. Jetzt ist die Frage von der Trinkwasserseite. Du hast ja gesagt, es gibt Erfordernisse. Erzähl doch mal, also wie diese Erfordernisse, ist diese, man muss ja zwei Quellen immer haben, ne? So irgendwie so, daher kommt es ja, oder? Oder ist das richtig?
Ich würde es mal so beschreiben. Wir haben hier in Bad Oeynhausen die besondere Situation, dass wir in den Hitzemonaten, wenn es besonders heiß ist und besonders trocken, Phasen haben, wo wir über Tage einen größeren Trinkwasserbedarf haben, als wir ein Angebot haben, ein Dargebot. Also die Lieferung von Dritten plus die Eigenförderung ist weniger, als was die Leute verbrauchen. Das bedeutet,
weil dass sie zum Beispiel Pools füllen, Pools, ja, Gartenwässern, so viel trinken. Genau,
das auch. Und man kann das auch ganz gut festmachen. Wir dokumentieren das seit einigen Jahren gut. Und es gibt so gewisse Phasen, wo diese Situation auftritt. Also das eine ist das Wetter, es muss warm und trocken sein. Und es müssen erhöhte Bedarfe da sein. Und die kommen sehr aus dem privaten Bereich. Das sind insbesondere, ich sag mal so in dieser Phase Mai, wenn es dann wärmer wird, ist es die Poolbefüllung, ist das Einfahrten, Kärchern und all das, um den Garten für den Sommer schick zu machen. Das braucht viel Wasser und das passiert insbesondere Freitag, Samstag. Und wenn es jetzt natürlich gerade übers Wochenende warm ist und alle Privaten natürlich sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns den Garten wieder schön zu machen für den Sommer, passiert das komplett gleichzeitig. Das hat zur Folge, dass wir dann in Teilen mit dem Dargebot nicht ausreichen. Die Wasserversorgung ist ja so aufgebaut, dass man Speicherbehälter hat, um diese Tagesspitzen auch aufzufangen. Aber wenn natürlich der Bedarf mehrere Tage höher ist als das Wasserdargebot, bedeutet das, dass diese Speicherreserven zusammenschrumpfen. Das ist die Situation im Frühling. Wenn dann alles schön ist, die Pools gefüllt und so weiter, dann geht es dann normalerweise erstmal wieder. In Sommerferien ist es auch okay. Da sind ja auch viele Leute dann im Urlaub. Und nach den Sommerferien hat man wieder eine große Bedarfsspitze. Da passiert nämlich ein anderer Effekt. Die Regentonnen sind leer, es ist trocken und es wird der Garten, weil die Regentonnen leer sind, aus der Wasserleitung bewässert. Und wenn nach dem Urlaub ist es ja generell so, da ist meistens der Garten ziemlich trocken, weil in der Zeit entweder gar nicht oder wenig bewässert wird. Und für die Trinkwasserversorgung bedeutet das dann, wenn es parallel auch noch, sage ich mal, längerfristig trocken war und warm, dass wieder die Situation auftritt, der Bedarf ist höher als das Dargebot. An der Stelle auch noch dem Umstand geschuldet, dass wir in Bad Oeynhausen Uferfiltrat gewinnen aus der Weser. Und die Weser hat im Sommer einen sinkenden Wasserstand. Das bedeutet, dass wir übers Jahr, je weiter wir Richtung Herbst wandern, immer weniger Wasser fördern können. Mhm. Und dann ist natürlich so eine nach den Sommerferien liegende Spitze durch mehrere Effekte beeinflusst. Das eine ist, es ist trocken und warm. Das nächste ist, der Bedarf steigt. Und die dritte Situation ist, es kann einfach weniger Wasser gefördert werden. Und das macht die Situation dann unter Umständen brisant. Hinzu kommt, wenn die Weser im Sommer wenig Wasser führt, ist es die eine Sache. Aber wir haben die Weserwasserstände, die gestützt werden durch die Zuspeisung aus Edersee und Diemelsee. Das sind zwei Stauseen in Nordhessen, die den Weserwasserstand regulieren. Und wenn diese Seen fast leer sind, und das ist für gewöhnlich dann irgendwann im Spätsommer so, dann werden die Abflüsse gedrosselt. Und es dauert 4 Tage, bis dieser verminderte Abfluss in der Weser in Bad Oeynhausen ankommt. Und wir wissen, wenn Mindestabfluss aus den Stauseen nur noch abfließt, dass wir nach 4 Tagen einen massiven Einbruch in der Trinkwassergewinnung haben. Das sind so Effekte, die übereinander kommen und die muss man als Hintergrund wissen, um zu verstehen, warum punktuell auch die Probleme auftreten. Um dagegen vorzugehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Das, ich sage mal, die erste und einfachste Möglichkeit ist, mehr Wassergewinnung zu installieren, wenn es möglich ist. Das ist in Bad Oeynhausen schwierig, weil wir salzige Grundwasserleiter haben und wir können nicht einfach Brunnen bohren.
Ach, warum habt ihr denn... Ach, das, ja, das habe ich noch nie gehört, das ist salzig, also das ist ja krass. Also salzige Grundwasserleiter, auch gerade bei euch in der Region, weißt du, warum das so ist? Also das interessiert mich jetzt gerade, Entschuldigung, aber das interessiert mich irgendwie. Habe ich noch nie gehört, hätte ich niemals jetzt gedacht an der Stelle.
Ja, wir sind ja hier ein Bad, weil wir hier Heilquellen haben und die Heilquellen sind salzig. Okay. Wir haben einen hohen Natriumgehalt, also einen hohen Mineralstoffgehalt, also geogenbedingt. Und die Lagen sind in Teilen auch artesisch, das heißt, die drücken freiwillig hoch.
Ja.
Und wenn man natürlich so eine Stelle anpiekst, bedeutet das, dass man natürlich ein Riesenproblem hat, weil man das Salzwasser so erstmal als Trinkwasser nicht benutzen kann.
Mhm.
Also das bedeutet diese Möglichkeit.
Vergiftet man damit dann auch auf andere Quellen?
Bitte?
Vergiftet man damit dann auch andere Quellen? Also wenn man so einen salzhaltigen
Anbau... Du hast vielleicht zu viel gesagt, aber ja, wenn natürlich das salzige Grundwasser in das oberflächennahe Süße, also nicht salzige Grundwasser reindrückt, ist es natürlich schlecht und das passiert natürlich auch, denn wenn die Süßwasserauflage geringer wird und das passiert natürlich im Laufe des Jahresgangs, dann drückt von unten durch Klüfte das Salzwasser nach. Wir haben also auch jahreszeitlich bedingt unterschiedliche Grundwasserqualitäten.
Vor dem Hintergrund müsst dann aufpassen, dass nicht versalzt dann, ne, das Ganze.
Ja, genau. Genau. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die Erschließung neuer Grundwasservorkommen nur bedingt möglich. Mhm. Also setzen wir auf Vernetzung, wirklich leitungsgebundene Vernetzung, dass wir uns großräumig zusammenschließen mit Drittversorgern. Wir setzen auf Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung natürlich der Kunden. Und das passiert auch. Ich meine, das bekannte Instrument ist natürlich die Trinkwasserampel. Die betreiben wir schon seit 2019. Und natürlich Zeitungsartikel, Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen, Flyer, Infoveranstaltungen, Gewinnspiele. Das sind alles so Marketingmöglichkeiten, um auch einfach die Sensibilität für das Trinkwasser zu steigern. Und auch die Fragestellung, ist das eine endliche Ressource oder nicht? Denn endlich ist ja eigentlich Wasser, weil es ein Wasserkreislauf ist. Aber die Frage ist immer, wie viel unendlich und wie viel von dieser Ressource ist denn tatsächlich nutzbar als Trinkwasser? Und das ist bei uns schon schwieriger. Und ich sehe den Water Reuse als vierte Standbein zu sagen, man kann insbesondere in den Hitzeperioden sicherlich Teile des genutzten Wassers ersetzen durch Brauchwasser, weil es vielleicht keine Trinkwasserqualität haben muss. Und da ist natürlich das Thema Bewässerung ganz oben mit dabei. Und in diese Richtung zielt auch unser Water Reuse-Projekt DigiWave, Bewässerungswasser zu substituieren. Und natürlich auch die Bewässerung überhaupt erstmal möglich zu machen. Denn am Ende ist es so, wenn das Trinkwasser nicht reicht, da wird natürlich nicht bewässert. Und die Bäume, die Grünflächen, die müssen gegebenenfalls im darauf folgenden Jahr neu angelegt werden. Und
also, das ist ja spannend.
So eine kann die Möglichkeit stützen, dass weniger Bäume abgängig sind.
Jetzt hast du das ja genannt, jetzt das Projekt schon mal, das ihr dann angestoßen habt, um diese vierte Quelle sozusagen zu erschließen. Und das nennt sich DigiWave. Kannst du da mal sagen, erstens, warum heißt das DigiWave? Und wie kam das zustande? Und das ist ja ein Forschungsprojekt irgendwie, ne?
Genau. Vielleicht erst die Frage, wie kam das zustande? Das war eigentlich sehr witzig, denn das war ein Zufallsprojekt. Während die Kläranlage darüber nachgedacht hat, was machen wir denn mit unserem Wasser nach der vierten Reinigungsstufe, das hat ja schon eine gute Qualität, haben wir in der Trinkwasserversorgung darüber nachgedacht, wie bekommen wir eine weitere Wasserquelle initiiert. Und der Klärmeister und ich, wir saßen eigentlich zufällig, er hat den Geschäftsbereichsleiter vertreten in einer Besprechung, er erzählte von dem Projekt und ich habe gesagt, wow, das ist ja toll, das Wasser, was ihr da machen wollt, das brauche ich. das war der Start von dem Projekt. Und so sind wir dann zusammengekommen, gemeinsam mit der Svetlana, die die Klärenberge ja eh schon bestreut hat. Und habe angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir daraus ein Projekt machen. Und es gab ja parallel diesen BMBF-Förderschwerpunkt. Und wir haben dann in kürzester Zeit einen Projektantrag aus dem Boden gestampft. Was vielleicht auch noch spannend ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns mit diesen beiden Ideen quasi von der Versorgung und der Entsorgungsseite getroffen haben, da hatte ich schon eine Masterstudentin, die für Bad Oeynhausen das Thema beleuchtet hat, Bedarfe für Brauchwasser in Bad Oeynhausen. Das ist tatsächlich komplett unabhängig voneinander parallel gelaufen und hat sich dann durch Zufall gefunden.
Also Zufälle bringen uns zusammen. So, und warum heißt das jetzt DigiWave?
DigiWave, das Akronym, wir haben lange geknobelt, wie wir denn unser Projekt nennen. Das ist die Abkürzung für digitale Wasserwiederverwendung im urbanen Raum. Klingt ein bisschen stelzig, da finde ich DigiWave irgendwie cooler.
Digitale Wasserversorgung im urbanen, digitale Wasserwiederverwendung im urbanen Raum. Meine Güte.
Digitale Wasserwiederverwendung im urbanen Raum, genau.
Ja, okay. Naja, gut, aber DigiWave kann man sich
auf jeden Fall merken. Jetzt muss ich jetzt überlegen, was das heißt. Genau das ist nämlich das Problem. Man muss sich so unfassbar lange Titel für Forschungsprojekte ausdenken, die sich kein Mensch merken kann.
Muss ich immer kompliziert anhören und das erste Meeting ist immer dazu da, einen geilen Namen zu finden. Ne? Das ist so, das ist das, was natürlich bei den Leuten hängen bleibt, das allererste. Und darüber wird dann auch gesprochen. DigiWave habe ich mir gut merken können. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, und daran wird ja jetzt gearbeitet. Ich habe ja dann immer das Gefühl, wenn ihr das jetzt zum Bewässern nehmt, dann nehmt ihr ja quasi einen Teil, was heute mit Trinkwasser bewässert würde und würdet jetzt mit gereinigtem Abwasser quasi bewässern. Ne? Also Brauchwasser, sage ich mal, ne? Nach der vierten Reinigungsstufe. Und welche Bereiche, wie wird das jetzt, wie läuft das ab? Definiert ihr dann, welche Bereiche man bewässern kann oder gibt es da schon was oder wie geht das jetzt los oder was ist der Inhalt eures Projekts?
Uns geht es um mehrere Komponenten. Die Basis ist natürlich eine gleichbleibend definierte Wasserqualität zu produzieren auf der Kläranlage. Das ist die eine Komponente des Projektes, wie bekomme ich am Ende der Leitung eine immer gleichbleibende Wasserqualität, obwohl ja das Abwasser immer verschiedene Qualitäten hat. Dazu soll eine KI trainiert werden, die UV-Anlage steuert. Das ist die eine Komponente, um überhaupt erstmal immer gleichmäßig gutes Wasser zu bekommen. Die zweite Fragestellung, die geklärt werden soll, ist, wie viel Wasser benötigen denn die städtischen Grünflächen überhaupt? Heutzutage wird bewässert nach Plan, nach Gefühl und nach Möglichkeiten, das Wasser überhaupt von A nach B zu bekommen. Das ist ja auch ein Transportproblem, ein Logistikproblem. Und wir möchten die Frage klären, ist es möglich, dass eine KI den Bewässerungsbedarf prognostizieren kann? Dafür haben wir fast 100 Sonden in Baumbeeten verteilt, um diese Daten aus diesen Messungen zu nutzen, um eine KI zu trainieren.
Ist ja schon mal gut, dass man weiß, man muss trainieren. Ne? Also die KI ist ja nicht von vornherein clever. Das ist so generell übrigens ein Thema, Leute, wenn ihr über KI redet, ne? Bei einem normalen Mitarbeiter, den ihr einstellt, da erwartet ihr auch nicht, dass der im ersten Jahr perfekt ist, sondern den muss man ausbilden. Und genauso gilt das bei KIs auch. Man muss den Terminator ranzüchten. Der ist am Anfang auch ein Baby und macht ganz viel falsch. Und dann muss man den Terminator ein bisschen größer züchten, bis er dann wirklich auch was bringt. Dann muss man hoffen, dass er gut ist.
Gab es nicht auch mal den
Terminator?
Gab es nicht auch mal den Babynator?
Babynator gab es auch.
Warum hast du das jetzt gesagt?
Nein, aber es gibt Terminator. Ja den guten Terminator und den bösen Terminator. Und es gab ja, der gute Terminator hat ja gegen den bösen Terminator gewonnen. Also von daher ist es halt gut, dass man diese KI so züchtet, dass die auch dann das kann, was sie will. Ne? Und man übergibt eigentlich der KI die Informationen, die man irgendwie ins Lernerfolge, die man hat. Und er hofft halt dann, dass diese KI das irgendwie dann ordnet und uns hilft, das reinzusetzen für die Zukunft. Ne? Wie lange lernt die denn, Susanne?
Bitte?
Wie lange lernt die KI denn? Also wie lange...
Ja, das weiß ich noch nicht so genau, weil die hat jetzt gerade erst angefangen zu lernen. Aber man stellt dann auch fest, dass so ein KI-Baby auch falsch gefüttert werden kann. Denn jetzt kam gerade die Frage heute auf, ja, wie machen wir das denn, wenn wir dann die Bäume bewässern? Habe ich gesagt, Moment, ihr könnt nicht einfach bewässern. Da denkt die KI hinterher, das ist unser Stadtklima mit punktuellem Regen oder so. Da müsst ihr aber vorher mal einmal absprechen, damit auch die KI beim Lernen weiß, alles klar hier, das ist kein Regen, sondern da hat einer eine Gießkanne genutzt.
Hm. Ihr könnt doch ein Regenradar nehmen und wenn es regnet, dann weiß die KI, jetzt regnet es gerade, deswegen ist das Wasser, was jetzt gerade kommt, vom Regen.
Ja, das könnte man vielleicht machen. Trotz alledem sollte natürlich auch die Möglichkeit da sein, dass man kalibrieren kann und dass man vielleicht auch Fehler rausfindet. Und wenn jetzt der KI-Trainer nicht weiß, dass es kein echter Regen war, da stellt er fest, ja, hier ist was falsch. Das kann jetzt die Sonne sein, das kann was auch immer sein. Na? Da sollte er schon wissen, ja, da war einer mit einem Wasserfass und hat gegossen. Das ist ganz interessant, das sind so Fragestellungen, da habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Ich habe gedacht, naja, die Bäume bewässern sie sowieso nicht, aber offensichtlich sind da welche dabei, die vielleicht noch bewässert werden. Und schon funktioniert es eigentlich nicht mehr, ohne dass man dann nochmal drüber nachdenkt, was bedeutet das für die KI? Lernt die vielleicht falsch? Also eigentlich ist das ja wie das Falsche zu essen geben, ne?
So sieht's aus. Also man muss ja wirklich dann nach und nach ausbilden und filtern dann während des Projekts erst so raus, was funktioniert, was nicht funktioniert. Jetzt sagen wir mal, wir finden jetzt raus, die Bäume brauchen so und so viel. Aber wie spart ihr euch denn dann Wasser ein, wenn ihr jetzt die Bäume mit Brauchwasser bewässert? Weil wenn ihr sagst, es war sowieso nicht bewässert oder wird doch bewässert, oder wie findet ihr denn raus, wer überhaupt mit Trinkwasser bewässert? Oder würdet ihr das auch für Trinkwasseranreicherung benutzen?
Also im Moment Wasser. Ist es ja so, dass wir...
Ist auch geplant?
Nee, also wir haben keine Möglichkeiten zur Trinkwasseranreicherung, weil wir ja Uferfiltrat aus der Weser gewinnen. Also wir haben jetzt nicht vor, Wasser in die Weser zu füllen, damit wir mehr Wasser aus dem Brunnen kriegen. Das wäre ja nicht zielführend. Da wird sich vielleicht die Nordsee freuen. Das geht bei uns einfach aufgrund der Lage nicht, weil unsere Brunnen nicht so liegen, als dass man mit Anreicherung weiterkommen würde.
Also ihr könnt eigentlich nur Brauchwasser substituieren, ne? Das heißt, wo findet ihr denn raus, wer jetzt viel Wasser benutzt? Also das habt ihr da auch dann irgendwie eine Liste, wer wie viel Wasser benutzt? Dann geht ihr zu denen und sagt, wir geben euch jetzt Brauchwasser?
Im Moment ist es so, dass wir tatsächlich die Bäume auch gar nicht alle bewässern können, die eigentlich bewässert werden müssten. Und es wird natürlich nicht nach Bedarf der Bäume gemacht, weil wir den Bedarf der Bäume gar nicht so genau kennen. Es wird danach gemacht, nach Plan, nach, sage ich mal, Wetterlage, aber die tatsächliche Bodenfeuchte, die kennen wir ja gar nicht. Und wir möchten natürlich mit diesem Projekt über eine KI-Prognose erreichen, dass wir wissen, wann welche, sage ich mal, Baumartgruppen Feuchtigkeit benötigen, wie quasi die Bodenfeuchtigkeit aufgebraucht wird und wie man nachbewässern muss, um dann zum einen organisierter bewässern zu können. Und ich habe ja im Hinterkopf immer noch den Wunsch und das Fernziel, dass wir eine Brauchwasserleitung in die Stadt legen, um dann über die Leitung natürlich schon viel näher am Geschehen sein zu können.
Aber wie ist das, genau, die Frage stelle ich mir jetzt gerade, ne? Wie ist das denn aktuell geplant? Also man bereitet jetzt das Wasser auf, ne? was aus dem Ablauf und nach der vierten Reinigungsstufe von der Kläranlage kommt, speichert man das zwischen oder gibt es da Entnahmestellen, wo dann, ich sag mal, Fahrzeuge ranfahren? Wie ist das aktuell geplant?
Also im Moment ist es ja so, dass dieses Forschungsprojekt selber lediglich die Aufbereitung des Wassers und die Fragestellung bezüglich des Feuchtebedarfs der Bäume abdeckt.
Okay.
Im Moment gibt es halt Tankfahrzeuge, die Wasser von A nach B transportieren, weil die Bäume meistens nicht da sind, wo das Wasser zur Verfügung steht. Und das wäre natürlich dann der erste Schritt, dass man einen Zwischenspeicher hat und dann das Wasser weiter transportiert. Aber mein Wunsch wäre, von der Kläranlage eine Brauchwasserleitung in die Stadt zu legen, wo man zwischendurch auch Entnahmepunkte hat, dass man einfach weniger Fahrwege hat. Also damit würde man einfach einen logistischen Vorteil auch erzielen. Mhm. Und ich denke, man muss immer in die Richtung schauen, jetzt ist das Problem noch verhältnismäßig klein. Aber der Klimawandel schreitet fort und das Problem wird größer werden. Und wir müssen ja heute darüber nachdenken, wie wir vielleicht in 10 oder 20 Jahren aufgestellt sind. Und ich denke, wenn wir da heute nicht die Weichen stellen und die ersten Schritte initiieren, werden wir dann irgendwann das Nachsehen haben. Denn das Problem wird nicht kleiner werden. Und man muss alle Möglichkeiten, die man hat, um bewusst eine Wassersicherstellung zu erreichen. Und da geht es nicht nur um die Trinkwasserfrage, sondern um die generelle Frage, welches Wasser brauche ich wofür, verschiedene Wege gehen. Und aus meiner Sicht gehört diese Brauchwasserthematik in so ein Konzept mit rein. Das ist einfach ein mögliches Standbein der Zukunft.
Gibt es eigentlich, ich habe mir eine Frage gestellt, als du es vorhin erzählt hattest, ihr habt ja so ein Ampelsystem, ich war auch mal parallel auf eurer Homepage, ich setze das auch mal mit in die Shownotes rein, die Homepage. Gibt es solche Ampel bei, also gibt es, ich habe mir die Frage gestellt, gibt es so eine deutschlandweite Liste, wo man trinkwasserschwache Zonen hat, die dann mit dem Ampelsystem praktisch umgehen? Oder seid ihr da, ich sag mal, sehr fortschrittlich? Kannst du uns da nochmal mehr mitnehmen, wie das so in Deutschland ist? Weißt du das vielleicht?
Es ist so, in den letzten paar Jahren sind immer mehr Ampeln aus dem Boden gesprossen. unter anderem haben ja die Harzwasserwerke jetzt auch eine Ampel und es gibt ja so verschiedene Trockenregionen in Bezug auf die Trinkwasserversorgung. Man hat ja in den letzten Jahren gehört, wo auch Probleme aufgetreten sind. Da gab es in Norddeutschland gab es so verschiedene Regionen, in Süddeutschland ist was aufgetreten. Dann gibt es diese Thematiken ja auch, ich glaube, in Brandenburg. Da gibt es ja auch so Ecken, wo es einfach so trocken ist. Und das ploppt überall so nach und nach auf. Also ich will nicht behaupten, dass wir die erste Trinkwasserampel in Deutschland hatten, aber wir hatten mit Sicherheit eine der ersten.
Okay.
Also ich kann zum Beispiel sagen, die Harzwasserwerke waren, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr vermutlich, wurde dann auch damit geworben. Es gibt auch Unternehmen, die haben vielleicht eine Ampel, aber die wird nicht aktiv zur Information benutzt. Die ist dann vielleicht immer gelb oder so. Kann man ja auch machen.
Wie viele Tage im Jahr steht die bei euch auf grün, gelb und rot?
Ist das so ein, das ist ja Frage, ne? Also das ist, die Frage habe ich mir auch gestellt. Wenn du jetzt im Bereich, du hast ja vorher, so habe ich es mir zumindest mitgenommen, für die Leitung der Trinkwasserversorgung verantwortlich, ne? Wird der Leiter daran gemessen, wie oft diese Ampel auf grün steht? Die Frage habe ich mir gestellt.
Ja, es ist in der Tat so. Also wir haben die Trinkwasserampel ja verbandsweit geschaltet. Ich betreue auch noch technisch den Wasserverband hier, den regionalen, der versorgt ja 4 Kommunen. Und die 4 Kommunen schalten die Ampel gleich. Das ist eine Ampel, die wird zentral gesteuert und bei jeder Kommune ist immer das Gleiche. Das wird nicht irgendwie getrennt. Und wir werten dann über den Verband natürlich aus, wie viele Tage im Jahr die Ampel grün, gelb, rot. Und seit 2022 haben wir auch noch Magenta, das ist die ganz schlimme Farbe, geschaltet ist. Und letztes Jahr war es tatsächlich so, ich glaube, ich könnte gerade mal nachgucken, wenn ihr wollt. Gucken, ob ich das so schnell finde.
Bitte. Also mich würde jetzt wirklich interessieren, wie viele Tage im Jahr ist es grün, gelb und rot und magenta?
Ich gucke mal gerade, ob ich das jetzt ganz schnell finde.
Man denkt ja in Deutschland immer, das mit dem Trinkwasserproblem, das haben die in Afrika und im Nahen Osten. Aber wir doch nicht. Oder in Südfrankreich, weil jetzt waren jetzt einige Themen. Aber wir haben doch kein Problem mit Trinkwasser.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir in dieses Gespräch reingekommen sind, ne, hatte ich das jetzt nicht sofort auf dem Schirm, ne, dass wir Trinkwasserknappheit haben. Ne? Genau das, was Klaus gerade sagte. Aber jetzt, je mehr du erzählt hast, ne, desto mehr ist es noch ein bisschen wieder in den Kopf gekommen bei mir, was ich mal so vor ein paar Jahren und aber auch letztes Jahr in den Medien gehört habe, ne, in einzelnen Zonen. Das war ja dann doch schon ein Thema, auch gerade zur Hitzezeit. Und du hast ja super Thematiken gerade beschrieben. Ist einem ja gar nicht so bewusst, ne? Wenn die Ferien vorbei sind, ne, wird wieder, ne, und ich eine trockene Hitzewelle, trockene Zeit habe, wird wieder noch mehr bewässert und so weiter. Das sind ja super Effekte, ne? Denkt man ja gar nicht drüber nach. Jetzt, also, fand ich richtig toll.
Also, ich habe jetzt hier gerade, ich muss mal gerade die Balken zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, irgendwie 12 Tage war in 23 die Ampel auf Orange, also auf Gelb. Und keinmal auf Rot. In 22, ach du meine Güte, Moment, da muss ich mal, da, also
ist
da
das
war
jetzt, das eklatant das ist mehr. Doch, Das ist doch aber schon erfolgreich, oder? Also so würde ich das jetzt
mit dem aus... Ja, wobei ich glaube, das liegt tatsächlich auch am Wetter. 23 war im Vergleich zu 24 natürlich ein wesentlich weniger trockenes Jahr.
3% der Zeit, habe ich jetzt mal ausgerechnet, gerade war es jetzt auf gelb.
Ja, Moment, ich muss mal gucken, ob ich jetzt... Ja, da, vielleicht. Ich habe da jetzt leider nicht die Zahlen. Ich meine, in dem Bericht, da stehen noch die Zahlen direkt drin, wie viele Tage das jeweils sind. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier drin steht.
Also wir sehen, also das ist doch schon ein Problem, wo wir uns mit beschäftigen sollen. Wie ist das denn rechtlich? Das kannst du vielleicht auch noch mal kurz sagen. Also ich habe das jetzt schon gehört, aber du kannst ja vielleicht noch mal sagen, darf in Deutschland das einfach so wiederverwendet werden oder wie ist das rechtlich? Das und für Wasser. Was? Ja, also ich habe jetzt mal hier 10 Anwendungsfälle. Ich habe ChatGPT gefragt hier nebenher, für was kann man hygienisiertes Abwasser verwenden? Der hat jetzt gesagt, Bewässerung von Grünflächen, Straßenreinigung, Kühlwasser, Feuerbekämpfung, Toilettenspülung, Bauwesen, also Betonanmischung, Füllseen für künstliche Seen, Wasserspiele und Brunnen, Grundwasseranreicherung, haben wir schon, das geht nicht, und landwirtschaftliche Bewässerung. Ist das einfach so erlaubt in Deutschland oder wie ist da dein Stand?
Ja, im Moment ist es ja so, wir haben eine EU-Richtlinie, die ist auch in Kraft getreten, wonach alle, ich sage mal, Bewässerungen von landwirtschaftlichen Flächen und Grünflächen umgesetzt werden sollen. Aber uns fehlt noch der deutsche Rechtsrahmen. Wir warten natürlich im Moment auf den Gelddruck des DWRA 1200, sehnsüchtig alle, damit wir irgendwie eine Anwendungshilfe haben, wie wir damit umgehen. Aber im Grunde genommen arbeiten wir uns in Deutschland im Moment an der EU-Richtlinie lang.
Okay, also solange es keine deutsche Gesetzgebung gibt, gilt die EU-Richtlinie quasi als Gesetz. So ist das, glaube ich, ne?
Ja.
Und deswegen warten wir eigentlich auf die EU-Gesetzgebung. So, jetzt hast du ja gesagt, landwirtschaftliche Flächen und Grünbewässerung ist, glaube ich, auch das, wo die meisten drüber nachdenken. Jetzt habe ich eine Frage, die ich immer denke. Ich denke immer, wenn jetzt, wir haben ja einen Finanzminister, der ist ja FDP. So, und ich kenne das ja aus dem Ausland, da verkaufen die gereinigtes Abwasser nochmal wieder. So, was ich nicht verstehe, ist, dass man nicht das Abwasser, was man sowieso in Versickern und einleitet, kostenlos ableitet, sondern dass man das einfach als Designer-Abwasser nochmal wiederverwendet. Da sage ich zum Beispiel, ich lasse ein bisschen mehr CSB drin und ein bisschen von dem Nitrat, brauchen wir ja als Dünger. Dann hygienisiere ich das ein bisschen, vierte Reinigung und stelle das Wasser so ein, wie es der Bauer braucht und lege ihm eine Leitung zum Bewässern. Und dann verkaufe ich das.
Da würde ich ja tatsächlich mal ketzerisch zurückfragen, warum wird denn dann der Klärschlamm verbrannt?
Der Klärschlamm wird verbrannt, weil man den Phosphor, da hast du vollkommen recht, auch wenn man den Phosphor drin lässt und den zur Bewässerung, habe ich letztens diskutiert in der Schweiz, ich war eine Woche in der Schweiz unterwegs, haben wir das genau diskutiert. Warum lässt man den Phosphor, wenn man es zur Wiederbewässerung verwendet, nicht drin? Weil dann muss man ihn ja gar nicht rausholen.
Könnte man meinen.
Wenn man ihn hygienisiert und die ganzen Schwermetalle rauskriegt.
So könnte man auch argumentieren. Aber man könnte auch argumentieren, wie ist das denn eigentlich mit der Verfügbarkeit und dem Aufzehren der entsprechenden Nährstoffe? Wir müssen ja am Ende eine Düngung, die du ja mit dieser Argumentation über das Brauchwasser, wie auch immer, angereichert durchführen würdest. Wir müssen ja eine Düngung so konditionieren, dass am Ende alle pflanzenverfügbaren Nährstoffe auch durch die Pflanzen aufgebraucht werden, denn ansonsten würde der Boden sich anreichern. Und wie will ich das jetzt mit einem Wasser, was vielleicht auch irgendwie angereichert ist oder irgendwie unter irgendwelchen Bedingungen
muss gleich bleiben, gleich sein. Es muss Designer.
Ja.
Susanne, Designer-Abwasser. Ja, Designer-Abwasser, genau, Qualität festlegen.
Genau, dann müsste man dann aber auch festlegen, wie viel Liter Wasser der Landwirt beispielsweise auf den Acker bringen kann, damit der Boden sich nicht wieder anreichert. Also da geraten wir natürlich in eine Gesetzeslage rein, die nicht nur Abwasser ist, die dann auch Düngerecht ist, Bodenschutzverordnung und so weiter und so fort. Das wird da schon schwierig.
Ich wollte es ja nochmal ansprechen, war so eine Idee, die wir hatten.
Aber ich mal, vielleicht noch eine Anekdote. Anekdote von mir, ne? Als ich damals eingearbeitet wurde bei Unitechnics, da bin ich mit unserem Chef, ne, durch die Gegend gefahren, dann auch hier in den neuen Bundesländern, ne, und der ist ja schon, er hat viel Erfahrung und hat mir immer gezeigt, guck mal, das Feld, ne, oder das Feld, ne, da wurde damals noch Abwasser verrieselt. So, und aus, ich sag mal jetzt, meine Ansicht ist, dass wir da schon gar nicht mehr so weit wieder von entfernt sind. Und damals, ich glaube 2015, 16 ungefähr war das, ne, wo ich das erste Mal davon gehört hatte, Abwasserverrieselung. Und das wurde verhemmt, ne? Also hatte ich den Eindruck, ne? Das wollte man gar nicht mehr machen, ne? So 2015, 16. Und jetzt frage ich mich, okay, jetzt sind wir wieder in dem Kreislauf drinne, wo wir darüber nachdenken, hey, wenn das gut genug aufbereitet ist, ne, wieder diesen Schritt zu gehen.
Ja, es geht ja am Ende. Ich kann das nachvollziehen. Am Ende geht es ja darum, was passiert im Boden. Reichere ich das Boden, den Boden, die obere Bodenschicht bis hin zum Grundwasserleiter mit Nährstoffen an, die da erstmal so nicht hingehören. Wir würden ja mit einem nicht aufbereiteten Abwasser am Ende den Grundwasserleiter auch mit Stoffen belasten, die am Ende dann bei der Trinkwassergewinnung und Aufbereitung wieder eliminiert werden müssen. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel ist Nitrat aus meiner Sicht. Das ist ja der, so der Klassiker, landwirtschaftliche Regionen. Nitrat wird natürlich durch Düngung eingetragen. Wenn ich jetzt auch noch zum Beispiel nitratbelastetes Abwasser verrieseln würde oder zur Grundwasseranreicherung benutzen würde, hätte ich am Ende wieder das Nitratproblem im Grundwasser, was ich aufbereiten muss. Und aus meiner Sicht ist es natürlich zielführend zu sagen, ich bereite das Abwasser so weit auf, damit ich mein Grundwasser erst gar nicht belaste. Denn Grundwasser bewegt sich ja auch, das bleibt ja nicht da, wo es ist. Mhm. Wenn auch nicht in rasender Geschwindigkeit, sondern eher in einer Geschwindigkeit ein paar Zentimeter pro Tag oder so. Aber das, was ich dort einleite, das verteilt sich ja komplett. Ja.
Das bleibt spannend. Ne? Also ich weiß, dass in USA es ist ja so, da sind ja die Kläranlagen keine Kläranlagen, sondern Water Reclamation Plants, also Wiedergewinnungsanlagen. Und dort wird das ja einfach wieder verkauft, das Wasser. Ne? Also es ist ja krass. Und dann vielleicht kommt man da auch irgendwann hin. Das ist ja die Frage, Klimawandel und so weiter. Es bleibt spannend. Wann ist denn euer Projekt zu Ende? Und wie kann man sich, weil wir sind ja hier Road to IFAD, vielleicht auf der IFAD darüber informieren? Bist du da? Kann man dich da treffen? Kann man Svetlana und dich da treffen? Wo kann man euch treffen? Wie sieht's aus?
Ja, also unser Projekt, das läuft noch bis Ende August 2025. Und wir sind auf der IFAD am Donnerstagnachmittag am BBH-Stand, wo wir zu dem Thema auch eine Zusammenkunft anbieten. Uhrzeit weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Becker-Büttner-Held. Becker-Büttner-Held, das ist quasi ein Ingenieurbüro? Oder?
Das ist eine Kanzlei, Rechtsanwalt. Und dort bieten wir auch so einen Water-Reuse-Stammtisch an.
Ah, okay. Können alle vorbeikommen?
Ich glaube um 17 Uhr, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß. Svetlana weiß Bescheid.
Also 17 Uhr, 18 Uhr ist die DWA-Abschlussparty am Donnerstag. Wenn ihr noch Susanne noch mal treffen wollt, könnt ihr da noch mal vorbeischauen. In der Halle, weißt du die Halle auch auswendig?
Shownotes, ja, hau ich rein, habe ich schon hier offen gerade.
Perfekt. Die Shownotes. Also da kann man dich auch mal
treffen. B2124.
Oder 16 Uhr. Ich müsste glatt nochmal nachgucken, aber das kriegen wir ja noch nachgesteuert.
Das reichen wir dann nach. Das ist ja super. Also, wenn man die Susanne und die Svetlana dazu mal sprechen will, Wasserwiederverwendung, wer auch über Designerabwasser sprechen will mit den beiden, der kann das gerne machen. Ihr merkt, die Susanne ist mega kompetent und sie hat auch von Anfang an nicht die Karte gezogen, ich bin im Trinkwasser. Sie hat von Anfang an gesagt, sie kennt sich auch im Abwasser aus, deswegen bist du hier im Abwassertalk auch genau richtig. Und ja, ich hoffe natürlich, wir sehen uns auf der IFAD dann auch.
Sehr gerne. Ich habe jetzt mittlerweile Trinkwasserampelvergleich 2022, 2023. Möchtet ihr mal sehen, zielen kann
ja,
ich
ja. nicht.
Aber ja. Ich könnte die Seite einmal gerade teilen, das Bild. Mal gucken, wie das hier geht.
Unsere Zuhörer natürlich nicht sehen, aber Daniel kann einen Screenshot machen und den vielleicht mit teilen.
Genau. Warte mal gucken, der müsste der Richtige sein. Ja,
Wir müssen einen Videopodcast machen, Klaus.
Ja, ja, ich merke schon, wir müssen einen Videopodcast machen. Wir sehen ja auch alle geil aus, wenn man das überlegt, ne? Sieht richtig gut aus.
Wo die Trinkwasser
ab. Doch, guck mal. Das sieht aber schon echt hart aus, ja, im 2022.
War ganz easy. 2022, da sieht man dann im September, also der, ich sag mal, das Winterhalbjahr ist hier gar nicht dargestellt so wirklich. Das ist nur das Sommerhalbjahr. Hier sieht man meine Maus im September. Das ist dieses typische Phänomen. Nach den Sommerferien sind die Regentonnen leer und dann haben wir ein Problem.
Also da ist einiges Magenta, ne?
Genau, dies hier ist Magenta, erst zwei Tage rot und hier, da war dann noch eine ordnungsbehördliche Verordnung zur Verpflichtung, das Trinkwasser für gewisse Anwendungen nicht zu verwenden, also Pool befüllen, Garten bewässern, solche Sachen waren halt verboten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube hier am Ende geht es noch ein bisschen weiter mit den gelben Balken, aber da war dann halt die Verbandsversammlung und da konnte man nur bis Tag X Verbandsversammlung quasi den Vergleich fahren. Aber entscheidend ist hier halt wirklich der Vergleich zwischen 22 und 23. Das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Und man muss dazu sagen, man muss auch dazu sagen, wir haben im Sommer 22 haben wir noch einen weiteren Verbund zu einer Nachbarkommune fertiggestellt, sodass wir noch von einem anderen Vorversorger zusätzliche Wassermengen dazu kaufen konnten. Und in 22 ist auch zu sehen, es hatten alle Probleme. Auch die Vorversorger konnten nicht mehr liefern, weil einfach nicht mehr Wasser da war. Und das sind dann so Sachen, das ist wie so eine Kettenreaktion.
Krass. Hätte ich gar nicht so gedacht. Gut, wir sind schon wieder fast eine Stunde durch. Klaus, hast du noch eine letzte Highlight-Frage? Ansonsten stelle ich noch mal ein paar.
Ja, nee, das mit dem Designerabwasser war schon meine Highlight-Frage. Da bin ich natürlich interessiert. Und ich werde natürlich dann auf der IFA dir einen Kaffee bringen, wenn du bei uns am Stand vorbeikommst. Als Geschäftsführer von Unitechnix mache ich das natürlich für dich und hole dir jeden Kaffee, den du willst und mache das natürlich gerne für dich dann.
Ich würde sagen, damit wären wir dann quitt, oder Klaus?
Okay, so machen wir das. Daniel.
Obwohl, ey, bei der DWA gibt es auch einen richtig guten Kaffee, ne? Das wollte ich bloß nochmal sagen, ne? Das hatte ich gehört bei Uli Petzl. Nochmal klein, ich bin ja ein Kaffee-Junkie. Ja, aber gut, kommen wir nochmal zu den letzten Fragen. Trink- oder Abwasser, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich glaube, diese beiden Bereiche werden zusammenwachsen. Das wird eine langfristige Konsequenz sein. Ich denke, die Themen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden perspektivisch nicht mehr so zu trennen sein, wie sie heute sind. Und wir werden irgendwann einen geschlossenen technischen Wasserkreislauf haben müssen, aus meiner Sicht.
Okay. Denkst du, dass in 10 Jahren der Kläranlagenauslauf direkt, obwohl das schon fast jetzt deine Antwort war davor, der Kläranlagenauslauf direkt in ein Wasserwerk wieder geleitet wird und für Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird?
Nein, das glaube ich nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Grundlagen schaffen, um das Abwasser aus der Kläranlage überhaupt irgendwie wieder zu verwenden. Und der Weg zu einer vollständigen Aufbereitung, wie zum Beispiel in Singapur mit dem Projekt New Water, da sind wir in Deutschland noch weit von entfernt. Und das muss auch, ich glaube, das hat auch was mit dem Bewusstsein zu tun. Also das Bewusstsein muss erstmal da sein, dass sowas geht und dass man dieses Wasser auch tatsächlich trinken kann.
Mhm. Okay. Es muss noch ein bisschen enger, knapper werden, damit das auch akzeptiert wird, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Welches Land würdest du gerne bereisen? Um sich bei der Trinkwasseraufbereitung, also um neben Spaß und Urlaub und Erholung nebenbei noch auf die Trinkwasseraufbereitung zu schauen?
Mich würde interessieren, die Water Reuse Anlage und das ganze Konstrukt von Irvine in Kalifornien. Dort gibt es ein großes Brauchwassernetz mit großen Pumpwerken, wo viele Anwendungen bedient werden. Das würde ich mir tatsächlich gerne mal anschauen.
Okay. Okay,
mit unserer Weltreise gehen, Susanne. In 2030. gehen wir auf Weltreise und schauen wir mal. Das ist der Plan zumindest.
Ich habe den Luxus, mein Schwager wohnt in Palo Alto. Ich könnte ja, wenn ich wollte. Ne?
Jetzt die letzte Frage. Die habe ich mir so ein bisschen adaptiert und abgeschaut von einem anderen Podcast. Kommst du zur IFAD und du hast die Möglichkeit, dass den Eingangsbereich, du kannst ein riesen Plakat hinstellen. Und was alle Leute sehen, die zur IFAD kommen, was würdest du raufschreiben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mir ein Plakat wünschen, wo Wasser und Abwasser gemeinschaftlich auftreten, nicht in Konkurrenz, sondern mit gemeinschaftlicher Zielsetzung und gegenseitiger Unterstützung.
Alles klar.
Susanne? Den geschlossenen technischen Wasserkreislauf.
Susanne? Wenn wir uns sehen auf der IFAD, ich bin auch da, ne? Wir machen ein Foto, wir schreiben, hier ist Wasser und Abwasser vereint und in einem Herzen. Und ich danke dir, ne, für den Auftritt, dass du zu Gast warst. Ich freue mich, dich auf der IFAD zu sehen. Danke von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du an die Zuhörer richten möchtest?
Ich freue mich auf alle, die uns besuchen, zum Thema Water Reuse und das Thema Wasser und Abwasser zusammenbringen möchten.
Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Susanne, es war mir eine Ehre. Und Panta Ray, das Wasser fließt immer bergab, Leute, da draußen, ne?